von mir auch nochmal schönen guten Morgen an liebe Brüder und Schwestern. Und ich bin froh, im Anbetracht dieser Witterung, ich so ein ganz einfaches Predigtthema heute habe. Es ist wirklich ganz einfach. Ja? Die Reichen verpassen das Heil, die Armen kommen alle in den Himmel. Damit schönen Sonntag. Obwohl, so einfach ist es dann doch nicht, weil ab wann fängt eigentlich Reichtum an? Ist ja schon mal die erste Frage. Ist der Inflationsausgleich mit einbezogen? Ja, oder der Freibetrag, kann der steuerlich geltend gemacht werden? Schwierige Fragen. Ab wann ist Reichtum, ab wann ist Armut? Ich weiß nicht, wie es euch, wie es Ihnen dabei geht bei dieser Geschichte. Dieser Mann ist mir auf den ersten Blick sehr suspekt. Schon immer beschäftigt er mich und mit seiner Rolle habe ich ein Problem. Nein, ich rede nicht von dem reichen Mann. Wir alle, die wir hier sind, können uns, glaube ich, in erster Linie rein materiell betrachtet erstmal mit dem reichen Mann identifizieren. Wir leben hier im Wohlstand und wir haben vermutlich alle mehr, als dass wir zum Leben wirklich nötig hätten. Also rein materiell betrachtet geht es den meisten irgendwie nicht so wie Lazarus. Gott sei Dank. Meine Frau und ich, wir waren letzten Monat mal wieder endlich nach der langen Corona-Zeit in Berlin zum Hauptstadtkongress. Und allein wenn Sie durch so eine Großstadt gehen oder direkt am Bahnhof in Berlin, dann rüber zum Reichstag, über diese Brücke, über die Spree, da sitzen die Lazarusse und halten einem den Becher entgegen. Und mein erster Impuls, auch wenn ich mich Christ nenne, ist nicht unbedingt immer gleich Hilfsbereitschaft, sondern ich sehe das und der erste Impuls ist eigentlich immer erstmal, vielleicht doch die Straßenseite wechseln und das Elend nicht ertragen müssen, was ich dort sehe. Warum muss er jetzt auch gerade meine gute Laune hier durchwirken, diese Armut? Und überhaupt, warum muss das in Deutschland überhaupt sein, ist die erste Frage. Warum sitzt er da? Sind wir nicht in einem Sozialstaat? Gibt es nicht eine Grundminimalversorgung in einem Sozialsystem? Oder noch schlimmer, gibt es nicht irgendeine betrügerische Absicht vielleicht sogar, dass er mir irgendwas vorspielt vielleicht, dieser Lazarus? Vielleicht sitzt irgendeine Bande dahinter, die hat den Mann dahingesetzt und abends werden die Einnahmen dann kassiert. Habe ich auch schon erlebt in Salzburg. Der vermeintlich verkrüppelte Mensch und die Gendarmerie ging dann über die Fußgängerzone und so schnell konnte man gar nicht gucken, wie die Beine ausgeklappt wurden und der Krüppel auf einmal weglaufen konnte. Ja? Also all das ist natürlich dann auch immer so ein Gedanke, der sich bei mir abspielt. Und bei Lazarus geht es mir im ersten Moment auch erstmal nicht anders, wenn ich das so höre. Was ist eigentlich mit Lazarus los? Hat er keine Ausbildung machen können? Wurde er vielleicht durch eine schwere Krankheit zum Bettler? Hat er sich am Aktienmarkt oder im Spielcasino verzockt? Hatte er ein Suchtproblem? Hatte er vielleicht ein Eheproblem? Hatte, wohlgemerkt. Warum kann er sich noch nicht mal aus eigener Kraft vor den Hunden zur Wehr setzen, die seine Geschwüre lecken? Ihr habt es gehört. Man kann doch wenigstens mal so machen. Also diese Passivität, die macht mir schwer zu schaffen von diesem Lazarus im ersten Moment, dass er so gar nicht irgendwie beteiligt ist an diesem ganzen Elend und wir ihn nur als anklagendes Mahnmal wahrnehmen in dieser Geschichte. Um diese Geschichte näher zu verstehen, braucht es dann doch ein paar Hintergründe und mit diesen drei Punkten will ich mich eigentlich befassen. Und zwar erstens mal, wo kommen denn beide Männer nach dem Tod überhaupt hin? Was sind das für Orte, die wir da hören? Dann der zweite Punkt, finde ich auch wichtig, wie ist es überhaupt jetzt mit dem Reichtum? Kommen generell die Reichen jetzt eben nicht in den Himmel oder ist Armut eine Garantie dafür, in den Himmel zu kommen? Ich meine, wenn ich das schon so sage, wird es wahrscheinlich nicht so einfach sein. Und dann für uns ganz wichtig, welche Entscheidungen sollten denn von uns zu Lebzeiten getroffen werden und was bedeutet diese Geschichte eigentlich aktuell für uns heute? Also wir sehen hier zunächst mal die zwei Personen. Einen Reichen, dessen Namen, den erfahren wir nicht. Ist auch interessant. Wir wissen nur, es ist der Reiche und der Arme und der heißt Lazarus. Und Lazarus bedeutet, Gott ist ein Helfer. Den haben wir schon mal gesehen, das ist ein anderer Lazarus wahrscheinlich, aber die Namensgebung ist nicht ganz zufällig, werden wir dann sehen, nämlich der von den Toten auferweckte Lazarus in Johannes 11. Und ganz entscheidend zwischen diesen beiden Männern gibt es offensichtlich eine Beziehung. Und nachdem beide nämlich gestorben sind, kennt der Reiche den Namen des Lazarus sehr wohl. Er bittet ja, schick doch mal den Lazarus rüber, der soll mir mal einen kühlen Drink geben. So heiß hier. Der Reiche, fokussieren wir uns kurz nochmal auf ihn, er hat mehr, als er zum Leben braucht, haben wir gerade festgestellt. Er hat alle Speisen, er trägt die kostbarsten Gewänder, er kann sich um die Pflege seines Körpers kümmern. Über seinen Familienstand erfahren wir nichts. Ist er verheiratet? Hat er vielleicht mehrere Frauen, Geliebte, Mätressen? Was macht er beruflich? Ist er ein erfolgreicher Händler, ein Verkäufer, ein Broker an der Börse, ein Drogenbaron, ein Schönheitschirurg? Wir wissen das alles nicht. Es scheint auch in diesem Zusammenhang hier überhaupt nicht wichtig zu sein. Aber dem Mann geht es gut und er freut sich wohl seines Lebens. Darf er das? Einfach so. Jesus erzählt ja diese Geschichte im Kontext mit der jüdischen Tradition. Es gibt ja noch kein Neues Testament in dem Moment. Das sind ja alles Geschichten, die dann in das Neue Testament hineinkommen. Und die Menschen kennen nur die alten Lehrschriften, Mose und die Propheten. Und die Menschen, denen er diese Geschichte erzählt, die leben ja noch durchaus in der Vorstellung, also die jüdischen Menschen, dass der irdische Reichtum eine Segnung Gottes bedeutet für ein überaus gottgefälliges Leben. Es gibt ja diese irdischen Segnungen. Die Israeliten glauben an eine irdische Verheißung. Landbesitz, große Viehherden, materieller Wohlstand. Und wir haben auch viele Beispiele in der Heiligen Schrift. Wir haben Abraham, er muss sehr reich gewesen sein, materiell gesehen. Und auch Jakob und Esau, die in der direkten Segenslinie steht halt nur Jakob, aber selbst Esau war mit Viehherden und Reichtum gesegnet. Wir denken auch vor allen Dingen alle an König Salomo, der aufgrund seiner Weisheit und seines materiellen Wohlstandes alle Menschen extrem beeindruckt hat. Sogar selbst die aus der Ferne angereiste Königin von Saba. Also Reichtum alleine scheint nicht das Problem zu sein. Wir sehen uns allerdings jetzt spätestens seit der Bußtaufe des Johannes, noch vor Pfingsten, einer Zeitenwende gegenübergestellt. Wenn im Alten Testament der materielle Wohlstand noch das Markenzeichen für Segnungen Gottes war, dann gilt spätestens seit Johannes dem Täufer, wenn dir viel anvertraut wird, dann wächst auch deine Verantwortung für deinen Nächsten. Wir ahnen langsam, in welche Richtung das geht, aber gleich mehr dazu. Gucken wir mal auf Lazarus. Wir sehen ihn vor der Tür des Reichen liegen, vor der Haustür. Warum ist er arm und warum liegt er dort? Warum ist er denn irdisch betrachtet arm geworden? Oder vielleicht musste er in Armut aufwachsen, wir wissen es nicht. Warum liegt er aber vor der Haustür des Reichen? Offensichtlich ist er mit seinem Zustand, offensichtlich ist er nicht zufrieden. Das ist schon mal klar. Also er strebt nach was anderem und er will auch gar nicht viel. Er will ein paar Brosamen, die er sich erhofft. Was sind Brosamen? In der anderen Übersetzung, die wir gerade in der Lesung gehört haben, ist von den Brotkrümeln die Rede. Er will nur ein paar Krümel, die vom Tisch des Reichen herunterfallen. Der Reiche würde das wahrscheinlich noch nicht einmal bemerken, wenn diese Krümel fehlen. Die würden bei ihm, genauso wie bei uns, Samstagmorgen unter dem Tisch liegen, wenn wir Brötchen gegessen haben und noch keiner mit dem Staubsauger gekommen ist, was meistens ich bin. Wir alle, wir leben deutlich oberhalb des Existenzminimums und wir bemerken die Krümel nicht, die von unserem Teller fallen. Wir leben auch in der Leistungsgesellschaft und wer nichts leistet, der zählt nichts. Noch krasser formuliert, wenn du nicht zu der großen Community der kaufkräftigen Konsumenten zählst, dann bist du ein Nichts. Wir werden immer dann interessant für unsere Gesellschaft, wenn wir konsumieren. Kleinkinder können das nicht, sehr alte und gebrechliche Menschen können das auch nicht, sobald sie eben nicht mehr auf Kreuzfahrten gehen können. Gott sei Dank gibt es ja noch den Onlinehandel. Ich will aber jetzt nicht zu sarkastisch werden. Worauf will ich hinaus? Unser Wert, rein menschlich oder gesellschaftlich betrachtet, wird leider oft rein materiell betrachtet. Entscheidend ist unsere Kaufkraft. Aber das ist nicht der Wert, den uns der Schöpfer beimisst. Wir können zwar materiell Beschenkte sein, es hat aber nichts mit unserem Wert zu tun. Aber damit komme ich gleich zur zweiten Frage. Kommen sogenannte Reiche nicht in den Himmel? Oder was sind eigentlich Reiche? Gibt es da einen Schwellenwert in Bezug auf das Jahresgehalt? Ab wann man ein kritisches, sogenanntes unhimmlisches Gehalt bezieht? Wie gesagt, Inflationsausgleich, Steuerlast, zählt jetzt brutto oder netto? Sind die Spenden, die ich gegeben habe, abgezogen? Das ist alles Quatsch. Na, das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Das führt uns überhaupt nicht weiter, diese Fragen. Es gibt ja noch eine Geschichte, die sich mit Reichen und Armen beschäftigt. Und da wird ein junger Mann aufgefordert von Jesus, all seinen materiellen Besitz herzugeben, um ihm nachzufolgen. Kennt es alle. Und da kommt ja auch dieser witzige Vergleich her, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und die Jünger sind auch schon ganz verzweifelt und sagen, ja, aber wer kann denn dann überhaupt in den Himmel kommen? Ja. Und dann kommt diese nicht ganz einfache Antwort von Jesus, ja, bei Gott ist alles möglich, bei den Menschen nicht. Das zeigt aber schon mal, dass der Maßstab ein ganz anderer ist. Wir rechnen hier mit materiellen Werten, aber wir reden jetzt hier in dem Thema überhaupt nicht von materiellen Werten. Das Problem ist nicht der Reichtum dieses Mannes. Das Problem ist die innere Grundhaltung dieses Mannes. Wo mein Herz ist, da ist auch mein Gott. Mein Herz kann, außer bei Gott, überall sein. Wenn ich meine Prioritäten an Dinge hänge und die bestimmen dann mein Leben, dann sind diese Dinge letztendlich auch mein Gott. Oder meine Götzen, können wir auch sagen. Und ich jage diesen Götzen nach. Und wir haben die alle, wir kennen die alle. Es gibt unendliche Beispiele dafür. Es muss gar nichts Besonderes sein. Personenkult, die Liebe zum eigenen Körper, heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht um mich kümmern darf, aber diese übersteigerte Liebe zum Körper. Süchte aller Art, egal was wir an Süchten haben, das sind auch Götter, Götzen, die unser Leben bestimmen. Religion, die ich mir zusammenbastle, nach dem Motto, ich bastle mir meinen eigenen Gott. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Hinduismus, Jesus war ja auch irgendwie gut. Ja. Das sind alles Götzen. Und warum meinen wir denn eigentlich, Dinge zu brauchen? Also wo kommen denn diese Bedürfnisse nach diesen Dingen überhaupt her? Ich kenne das ja auch von meinem Beruf her, dass Menschen mir erzählen, ich brauche das, Herr Doktor. Ich kann nicht sagen, lassen Sie das mal weg, wenn mir jemand sagt, ich brauche das. Ich weiß doch nicht, was die Menschen brauchen. Und wenn sie es brauchen, kann ich es ihnen nicht wegnehmen. Das wäre so, als wenn ich heute Morgen sagen würde, trinken Sie bitte kein Wasser mehr bei der Hitze. Ja? Die brauchen das. Wir wollen uns mit irgendetwas füllen, wir Menschen. Wir haben alle ein Grundbedürfnis nach Fülle. Wir wollen eine Sehnsucht stillen, wir Menschen. Und Gott will eigentlich diese Fülle sein. Deswegen hat er uns so gebaut. Deswegen hat er uns so erschaffen, dass wir diese Sehnsucht nach der Fülle haben. Er kennt uns ja genau und er weiß ja genau, was wir eigentlich brauchen. Nur wissen wir, dass Gott es weiß. Sind wir also emotional so abhängig von unseren Besitztümern und von unseren ganzen Gütern, die uns irgendwie anscheinend füllen? Halten sie uns fest, sodass wir davon nicht mehr freikommen? Oder ist es nur ein Bei-uns-Sein? Wir gehören diesen Dingen aber eigentlich gar nicht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal, also bestimmt haben fast alle schon mal Monopoly gespielt. Ja, da kann man sich ja als Familie entzweien darüber. Ne? Und da gibt es das Gefängnis, kennen alle, ja. Und es ist ein Riesenunterschied, ob sie die Karte ziehen, geh in das Gefängnis, begib dich direkt dorthin, ziehe nicht mehr 4.000 Mark ein, Mark war das noch früher, heute heißt das, glaube ich, Euro, ja. Und dann kommt man erst wieder raus nach drei Pasch oder so, das ist ganz kompliziert. Also man ist dann im Gefängnis und man darf nicht mehr mitspielen. Anders, wenn man einfach auf das Feld kommt, weil man da jetzt gerade drüber marschiert, dann ist man nur zu Besuch. Ja, worauf will ich hinaus? Das ist ein Riesenunterschied, ob sie nur zu Besuch im Gefängnis sind oder ob sie da drin hocken. Also, bin ich ein Sklave meiner Besitztümer und meines materiellen Wohlstandes? Brauche ich das für meine Fülle? Oder ist es einfach jetzt irgendwie bei mir und ich verwalte es in irgendeiner Form, weiß aber, ich nehme sowieso nichts mit und dann habe ich sowieso Platz für andere Dinge, die vielleicht wichtiger sind. Und ich komme gleich dazu, was das sein kann. Ja? Also es kommt nicht auf den materiellen Zustand an, sondern es kommt eher auf die Haltung an und ob ich im Gefängnis sitze oder ob ich letztendlich vielleicht ja, das auch alles bekommen habe, um irgendwas damit zu machen vielleicht. In unserer heutigen Geschichte ist der Fokus des Reichen total auf sich selbst fixiert und auf seinen Besitz. Er beachtet den armen Lazarus überhaupt nicht. Der ist ihm einfach egal. Und wisst ihr, ich denke, es ist genau diese Gleichgültigkeit. Und die gehört zu den Dingen, die Gott total verabscheut. Die Gleichgültigkeit gegenüber der Situation des anderen. In meiner Ich-AG. Nicht der Reichtum. Die Gleichgültigkeit ist das Problem hier. Gott hat überhaupt nichts dagegen, wenn es euch, wenn es mir gut geht. Ganz im Gegenteil. Gott will auch deinen Wohlstand und freut sich, wenn du zufrieden sein kannst. Aber wenn das gepaart ist mit Gleichgültigkeit und Unfähigkeit, den Nächsten zu erkennen, dann hat sich der Mensch seiner eigentlichen Hauptbestimmung entzogen, nämlich ein Gemeinschaftswesen zu sein. Ein zutiefst soziales Wesen, was verknüpft ist in einer Gesellschaft, in der Kernfamilie und auch in der weiteren Gemeinschaft, in seiner Gemeinde, in seinem Landkreis, als Bundesbürger und als Weltenbürger. Was ist die Hauptbestimmung des Menschen? Ein Geschöpf zu sein, das Gott am allermeisten verehrt und sich selbst so zu lieben wie seinen Nächsten. Das sind die Hauptgebote, das sind die Grundgebote, dann kommt ganz lange nichts. Und das hat der Reiche in dieser Geschichte grob missachtet. Er hätte den Lazarus auch noch nicht mal ins Haus bitten müssen. Er hätte ein bisschen Essen rausbringen können oder lassen können. Hätte er wahrscheinlich gar nicht selbst gemacht. Er hätte vielleicht mal ihn eine Nacht in der Gartenhütte schlafen lassen können, damit er mal von Ratten und Hunden eben nicht gequält wird. Vielleicht war dieser Lazarus für den Reichen einfach mal eine Prüfung und dann wäre er am nächsten Tag schon an den nächsten Ort gegangen. Vielleicht wollte Gott es einfach nur mal testen. Kann gut sein. Müssen wir mal jeden Tag darauf achten, was uns so entgegensteht. Er brauchte vielleicht nur einen Moment Hilfe. Nicht für immer. Er ist ja dann gestorben. Also scheint es gerade auch eine besonders kritische Situation gewesen zu sein. Bezeichnenderweise ist der reiche Mann auch gestorben im selben Moment. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, den Zusammenhang. Aber dem Lazarus scheint es wirklich nicht gut gegangen zu sein. Er hätte mal fragen können, der Reiche, was ist eigentlich mit Lazarus los? Wie kommt er denn in diese Situation? Aber es interessiert ihn einfach nicht. Es ist ihm egal. Er bleibt gleichgültig und ist mit sich und seiner Ich-AG beschäftigt. Und hier liegt das Problem. Aber wie ist es mit Lazarus jetzt nach dem Tod? Kommt er denn in Abrahams Schoß, weil er arm ist? Die andere Seite der Medaille jetzt. Ist Armut per se eine Garantie für Heil? Und dafür gibt es auch nur eine Antwort. Nicht unser materieller Zustand entscheidet über unsere Ewigkeit. Allein der Glaube rettet uns. Das ist ein Grundprinzip und wir können davon ausgehen, auch wenn wir es nicht direkt hören, Lazarus muss geglaubt haben, sonst wäre er nicht in den Himmel gekommen. Vermutlich war, so stelle ich mir das vor, Gott seine letzte und einzige Hoffnung und Gott hat ihn das Herz dieses Menschen geblickt und dessen Bedürftigkeit auch erkannt. Lazarus hatte Hunger, aber nicht nur einen leiblichen, einen physischen Hunger. Er hatte einen tiefen Hunger nach dem Ende des Leidens, nach Harmonie, nach Frieden, nach Gott selbst. Und Gott schenkt ihm das auch ganz ohne weitere Bedingungen. Es war also sicher die Herzenshaltung von Lazarus und nicht sein materieller Zustand. Andersrum bei dem Reichen. Er hat an sich selbst geglaubt, das hat ihn vermutlich sogar reich gemacht, keine Ahnung. Bei ihm fehlt es eben an Glauben. Sonst hätte Gott vielleicht sein Herz auch dergestalt verändert, dass er barmherzig hätte reagieren können. Das schenkt ja Gott. Wir alle sind schwache Menschen, ich sagte das schon. Wir wollen vielleicht doch mal auf die andere Straßenseite, wenn wir das sehen. Das ist eine menschliche Reaktion. Aber die Agape-Liebe Gottes, die stiftet etwas in uns, dass wir diese unmessbaren Dinge eigentlich weitergeben können. Das kommt von Gott, das kommt nicht aus unserem kleinen schwachen Herzen heraus, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir Gottes Kraft, Gottes Liebe angezapft haben durch den Heiligen Geist. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Jesus, der ja in hundertprozentiger Verbindung als Mensch, aber hundertprozentig in der Verbindung mit Gott stand als Gottes Sohn, konnte 5000 Menschen sättigen mit 5 Broten und 3 mickrigen Fischen. Wir glauben nicht an diese Fülle, aber Gott ist Fülle. Seine Liebe ist überfließend, sie ist ganz konkret. Der Reiche hätte nicht zum selbstlosen Helden werden müssen, er ist keine Mutter Teresa. Es hätte genügt, wenn er einen Anfang gemacht hätte, dieses Leid des Lazarus zu erkennen und auch zu lindern. Wer weiß, welche Dynamik daraus entstanden wäre. Lass los und lass Gott den Weg zeigen und es wird gut werden. Lazarus kommt direkt in den Himmel. Diese Stelle ist übrigens ein biblischer Beweis dafür, dass nur am Rande, dass es keine Ohnmacht oder einen Schlafzustand oder sowas gibt, wie das manche Glaubensgruppen ja auch immer wieder propagieren. Nein, er ist gestorben, er kommt direkt zum Heiland. Er sieht direkt das Heil. Das kennen wir auch bei Stephanus, bei der Steinigung. Er hat direkt schon den Herrn vor Augen, der ihm die Hand reicht. Es ist auch kein Zufall, dass wir den Namen von Lazarus kennen, den des Reichen eben nicht. Ich sagte es schon, der Reiche ist einfach nur der Reiche. Für mich ist das ein Hinweis, dass unsere Namen, wenn wir errettet sind, im Himmel aufgeschrieben sind. Und Lazarus, deswegen hören wir auch was. Er ist schon Himmelsbürger und wir erfahren schon seinen himmlischen Namen, dieses Geheimnis. Der Reiche kommt, wo kommt der hin? Nein, der kommt nicht in die Hölle. Der kommt in den sogenannten Hades. Das ist ganz spannend, die sogenannte Vorhölle. Kommt aus der griechischen Mythologie. Es ist ein Ort, der bereits endlose Qualen mit sich bringt. Dem geht es ja da nicht gut, dem Reichen. Und die eigentliche Hölle, der Feuersee, der kommt erst mit dem Endgericht. Da wird es quasi eröffnet. Und dort wird alles und jeder, der vor dem weißen Thron dann im Endgericht verurteilt wird, die Ewigkeit verbringen. Schwieriger Gedanke, zugegeben. Könnte man eine ganze Predigtreihe mitfüllen mit diesem Inhalt. Selbst der Hades, wo der da jetzt ist, und auch der Tod selbst, werden in diesem Feuersee landen. Also es ist quasi übergeordnet. Der Feuersee ist quasi das Ende allen Leides. Das können wir uns nicht vorstellen, so wie wir uns auch Zeitlosigkeit nicht vorstellen können. Das hatte ich ja, glaube ich, in einer der letzten Predigten. Nicht endlose Zeit, sondern Zeitlosigkeit ist etwas, können wir nicht verstehen, wir Menschen. Wir können auch Ende von Leid nicht verstehen, dass selbst der Tod im Feuersee versinkt. Ja, das ist eine völlig andere Dimension an Lebensqualität, hätte ich beinahe gesagt, an Kraft. Ja, das ist einfach nur göttlich zu verstehen. In der neuen Welt Gottes wird es kein Leid und keinen Tod mehr geben. Die Verurteilten sind verurteilt, die Geretteten sind gerettet, und zwar für alle Zeiten. Was ich noch wichtig finde, zum Ende hin, ist die Tatsache, dass der Reiche mit Abraham und mit Lazarus dann noch ins Gespräch kommen kann. Das hören wir ja auch am Schluss.
er ruft ja rüber. Irgendwie nimmt er ihn ja wahr und sagt, mir geht's nicht gut, gib mir mal ein bisschen Wasser, mir ist so heiß. Und auch umgekehrt können sie miteinander kommunizieren. Aber der Reiche kann jetzt einfach keine Entscheidung mehr treffen. Dazu ist es zu spät. Jetzt, selbst wo er irgendwie sowas wie Reue an den Tag legt, Tote können nicht mehr bereuen. Offensichtlich. Ich finde es auch bedeutsam, dass der Reiche nicht Abraham selbst bittet, ihm mal Wasser zu reichen. Er bittet darum, dass Lazarus das doch bitte tun möchte. Warum? Offenkundig weiß er doch, wer dieser Lazarus ist. Hat er vielleicht doch zu Lebzeiten ein schlechtes Gewissen gegenüber diesem Menschen gehabt? Gibt es doch nicht nur Gleichgültigkeit, sondern eine Form von Beziehung zwischen diesen beiden, die wir nicht kennen? Gibt es vielleicht eine Schuld zwischen diesen beiden Menschen? Vielleicht ist es aber immer noch diese alte Arroganz des Reichen, der als Israelit genau weiß, wer Vater Abraham ist, und er selbst in der Rangordnung so ein bisschen unter Abraham sich sieht. Es wird ja nicht viele gegeben haben, die er über sich sieht, offensichtlich. Ja, ich möchte hier bitte den Abteilungsleiter sprechen. So ein bisschen, ich wende mich mal gleich an den Chef hier. Das könnte so die Grundhaltung sein, weiß ich nicht. Aber Lazarus ist dann doch gut genug, um ihm das Wasser zu reichen. Die alten Standesdünkel sind eben doch auch in diesem unerlösten Tod offensichtlich nicht weg. Keine Ahnung, das ist vielleicht ein bisschen zu viel interpretiert. Die Antwort kommt aber dann ganz klar von Abraham selbst, was auch bezeichnend ist. Lazarus, der wird einfach in Deckung genommen. Der hat jetzt Ruhe, der hat Pause, da ist nichts mehr. Ja? Der hat jetzt seinen Frieden. Er hat lang genug unter der Lieblosigkeit von solchen Menschen gelitten. Warum soll er denn jetzt anfangen, im Tod auf einmal zu dienen? Zwischen Hades und Himmel liegt eine unüberwindbare Kluft. Wir haben das in der Lesung gehört, und zwar für beide Seiten. Keiner kann auf die andere Seite gelangen. Festgelegt ist festgelegt, Entscheidungen sind getroffen und gefallen. Der weitere Ausgang der Geschichte steht fest. Aber Abraham wird noch deutlicher. Die evangelistischen Bemühungen des Reichen, die jetzt ja anfangen, so dass seine Brüder jetzt doch bitte gewarnt werden sollen, die laufen absolut ins Leere. Abraham verweist ja schon auf die Heilige Schrift und sagt, da steht doch alles Wichtige, du weißt doch, wie das ist. Und dann hätte man sich doch ein Leben lang nach diesem geschriebenen Wort ausrichten können. Das ist auch nichts anderes als Glaube. Denn die Schrift, in der Schrift lernen wir ja Gottes Wesen kennen und wir wissen ja, was bei Gott zählt. Und auch das, was er verabscheut, das steht da alles eindeutig drin. Ohne Glaube würde es uns also nichts nützen, die Brüder überzeugen zu wollen. Es würde uns auch nichts nützen, wenn Lazarus, der ja auch hier wieder nur den Laufburschen spielen soll, aus der Totenwelt den Brüdern einen Besuch abstattet. Selbst dieses starke Zeugnis würde nicht zum rettenden Glauben führen. Und hier sehe ich jetzt auch den aktuellen Bezug zu uns heute und hier. Die Menschen haben gesehen, wie der andere Lazarus in Johannes 11 aus dem Grab gekommen ist. Die Namenswahl, wie gesagt, ist sicherlich kein Zufall. Es gibt viele hunderte Zeugen, die den auferstandenen Jesus gesehen haben und auch bezeugen. Wir haben das Neue Testament, wir haben alle Berichte der Apostel, wir haben alle Lehrschriften von Paulus, Petrus, Johannes und so weiter. Wir haben Berichte über das Wirken des Heiligen Geistes, über Wunderheilungen, Totenerweckungen. Was brauchen wir noch? Ist das nicht alles Beweis genug? Wir brauchen Glaube. Und der wird uns geschenkt. Der kommt nicht, weil wir den jetzt herbeiziehen, der wird uns auf Bitten hin geschenkt. Ein Glaube gründet sich auch nicht auf Beweise. Die Israeliten haben gesehen, wie sich das Meer geteilt hat. Sie haben gesehen, wie das Manna vom Himmel fällt. Sie haben gesehen, wie das Wasser aus dem Felsen kam. Sie wurden durch eine Wolken- und Feuersäule durch die Wüste geführt. Das war Gott selbst, diese Schechina. Alles war da, jedoch, es hat sie nicht zum Glauben gebracht, die meisten. Wir haben heute alle die Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Wir sehen die vielen Zeugnisse, aber glauben wir deshalb? Mit dem Glauben ist es wie mit einem Wunder. Wir wissen nicht, woher er kommt, aber alle Menschen können diesen rettenden Glauben bekommen. Und wenn uns der Heilige Geist überführt, wenn wir uns bekehren und wir dann auch den Heiligen Geist geschenkt bekommen, dann wird unser weiterer Weg dadurch bestimmt werden. Unser materieller Zustand, der ist dann einfach nicht mehr das Entscheidende. Es verblasst alles gegen das, was der Heilige Geist an Kraft in unserem Leben erwirkt. Und Paulus sagt auch in Philipper 4, Vers 11 bis 13, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles, alles durch den, der mich stark macht, Christus. Entscheidend ist also, dass ihr euren Weg mit Jesus geht, egal wo dieser Weg lang geht. Wenn ihr mit materiellem Wohlstand gesegnet seid, dann freut euch darüber. Ihr werdet aber durch Jesus in eurem Herzen eben nicht zu diesen gleichgültigen und verhärteten Menschen werden. Und ihr werdet freigebig und großzügig sein. Nein, nicht weil ihr so tolle Christen seid, selbstlose Supermenschen, die das aus ihrer Kraft heraus tun. Ihr werdet den himmlischen Agape-Aspekt, diese himmlische Agape-Kraft haben, die euch das Richtige tun lässt und auch sagen lässt. Ihr werdet mit Gottes Hilfe auch Lüge von Wahrheit unterscheiden können. Und Gott wird euch vor allen Dingen auch Menschen über den Weg schicken, wo es gerade Zeit ist, dass diese Menschen gerade jetzt kommen. Also es gibt keine Zufälle in einem Gottgewirkten. Es gibt überhaupt keine Zufälle, aber in einem gottgewirkten Leben gibt es sowieso keine Zufälle. Alles und jedes, jeden Tag, jede Stunde hat eine Bedeutung im himmlischen Kontext. Und man muss nur erkennen, was kann das jetzt für mein Leben mit Gott bedeuten. Alles hat eine Bedeutung, selbst wenn ich Weihnachtsplätzchen backe. Ja, das ist alles bedeutsam in einem himmlischen Leben. Und Menschen, die uns über den Weg geschickt werden, auch wenn es manchmal noch so seltsame Begegnungen sind, es hat einen himmlischen Zusammenhang, auf jeden Fall. Genau. Und auch euch wird Gott immer die Hilfe schicken, die ihr nötig habt und die ihr annehmen dürft. Kann ja auch mal sein, dass wir in eine Lazarus-Situation kommen. Das geht schneller, als man denkt. Wir sind alle mehr oder weniger mal mehr Lazarus oder der reiche Mann. Und es ist immer die Frage, wo wir gerade stehen. Wir brauchen alle Hilfe, wir geben alle mal Hilfe. Wir müssen nur erkennen, was gerade dran ist. Ganz entscheidend. Und deswegen musste ich heute so schmunzeln, als ich die Losung heute Morgen gelesen habe, das zum Ende nur. Da stand heute bezeichnet, wer es schon gelesen hat, heute Morgen gibt ja Leute, die morgens gleich in die Losung reingucken. Da steht unter Sprüche 11, Freigebige werden immer reicher, der Geizhals spart sich arm. Und in dem wunderbaren Text von Dieter Trautwein, der Liedtext, da steht auch, keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen. Komm, Herr, segne uns, ist das bekannte Lied. Und ich möchte noch gemeinsam mit euch beten. Himmlischer Vater, danke dir, dass du uns reich beschenkt hast mit deinem Geist und dass wir den rettenden Glauben haben, der uns auf deinem Weg weiterführt. Ich danke dir auch dafür, dass du uns die Tage unseres irdischen Daseins so schön machst, dass wir bisher ohne Krieg und Elend leben durften. Ganz im Gegenteil, wir haben alles zum Leben und so viel mehr. Wir freuen uns darüber und loben dich für deine Großzügigkeit und deinen Willen, dass es uns gut gehen soll. Lass unser Herz aber weit bleiben, dass wir den Blick nicht verlieren für den wahren Bedürftigen, der unsere Hilfe bedarf, der ein paar Krümel von unserem Wohlstand abhaben will. Lass uns aber auch nicht stolz werden, wenn wir mal Hilfe brauchen und du uns Menschen oder Engel schickst, die uns tragen und für uns da sind. Wir sind Nehmende und Gebende. Wir sind Habende und Teilende. Alles kommt durch dich. Du bist alles. Wir sind in dir. Du bist in uns. In Jesu Namen. Amen.